Herzlich willkommen zur Social E-Commerce Show. Erlebe hier, wie du mit deinem Online-Shop eine bekannte Marke aufbaust, deinen Shop kundenorientiert optimierst und über Social Media nachhaltig mehr Produkte verkaufst. Die Show wird präsentiert von Alexander Schwarzkopf.
Michael, ich freue mich total, dass du die Zeit gefunden hast, hier einmal mit mir zu sprechen bei der Social E-Commerce Show. Du hast ein ganz wunderbares Produkt, das man so wirklich nicht alltäglich begegnet. Und denn, weißt du, mein Problem ist mal so, bei ganz, ganz vielen Online-Shops ist, häufig sind das Kopien von Produkten, die es sowieso schon gibt. Aber du bist da eine ganz einzigartige Route gegangen, hast ein ganz eigenes neues Produkt entwickelt. Und das ist immer eine Situation, die man nicht so häufig erlebt. Gleichzeitig hast du auch ganz, ganz viele Dinge bei uns vor allem in der Masterclass umgesetzt, hast wunderbare Ergebnisse erzielt und deswegen wollte ich dich unbedingt einmal einladen und mit dir sprechen, mal zu erfahren, wie war das aus deiner Perspektive, was für Schritte bist du da gegangen, was für Probleme hattest du an dieser Stelle und daher vielen, vielen Dank, dass du da bist.
Ja, super, sehr gerne. Danke, Alex, für die Einladung.
Dein Online-Shop heißt jakshow.de und an dem Begriff Jakshow kann man natürlich erstmal nicht herleiten, worum es da überhaupt geht. Kannst du mal ganz kurz erklären, was bedeutet Jakshow eigentlich und was verkaufst du?
Ja, sehr gerne. Und zwar Jakshow, der Begriff für die Leute, die vielleicht koreanisch bewandert sind, bedeutet Naturmedizin. Sprich, das ist eigentlich schon genau das, was wir machen. Also wir haben uns überlegt, was sind so die besten natürlichen Heilkräuter und so weiter, um die Gesundheit zu unterstützen. Und das ist eben das, was wir machen. Und du hast es eben schon gesagt, viele sind Kopien und das ist auch vor allem im Nahrungsergänzungsmittelmarkt natürlich sehr verlockend, wenn du siehst, es gibt schon irgendwie tausende Nahrungsergänzungsmittel, tausende Rezepturen, die bewährt sind, ist es natürlich naheliegend, dass man überlegt, okay, lass uns mal Nahrungsergänzungsmittel machen, gucken, was auf dem Markt ist und dann irgendwie das machen, was gerade läuft. Aber bei mir war es eben genau andersrum. Also ich habe gar nicht geplant, Nahrungsergänzungsmittel zu entwickeln, sondern es kam erst die Begeisterung für die Thematik. Das heißt, ich war total geflasht davon, wie in Asien die Heilpflanzenkultur ist, wie das da verwendet wird, auch von den Ärzten, auch in den Krankenhäusern, anders als hier. Und fand das dann einfach total krass. Und dann kam eigentlich erst der Schritt, dass ich überlegt habe, wie kann man eigentlich diese wertvollen Heilpflanzen und Kräuter und Vitalpilze und so weiter eigentlich bestmöglich in ein Präparat packen. Ja, das kam praktisch erst die Begeisterung und dann das Produkt und nicht, dass ich mir überlegt habe, wie mache ich jetzt das beste Nahrungsergänzungsmittel, was sich irgendwie gut verkauft.
Da sprichst du sowas ganz Schlimmes an, finde ich. Viele nutzen ja dann nur irgendwelche Tools, um dann herauszufinden, hey, was für Produkte sind gerade im Trend, was kann man davon verkaufen und dann, hey, jetzt mache ich nochmal genau das Gleiche, nicht weil das irgendwie einen besonderen Mehrwert liefert, sondern weil man es einfach nur verkaufen will, ja, weil man einfach nur irgendwie einen Online-Shop hat, um damit Geld zu verdienen. Und natürlich ist Umsatz und Gewinn super, super wichtig. Ich meine, es ist das Blut jedes Unternehmens, man kommt so nicht weiter, aber ich finde es schön und das fand ich bei dir auch eben so interessant, dass du diese Begeisterung eben und dieses einzigartige Produkt mitbringst. Nur zum Verständnis, damit auch wirklich dann alle auch wirklich verstehen, was das überhaupt ein Produkt ist. Also im Grunde ist das ja so ein Pulver, genau, das du dann mit Wasser aufgießt und dann wie als so Art Tee trinkst.
Genau. Das ist auch ganz interessant, weil ich habe mich natürlich gefragt, was irgendwie die sinnvollste Art ist, sowas zu sich zu nehmen. Weil ich meine, es gibt Kapseln, es gibt so Flüssigpräparate, es gibt Pulver. Und mein Credo war eigentlich von Anfang an, dass ich die natürlichste, also möglichst natürlichste Form haben wollte. Und das war eigentlich immer einfach das pure Pulver, wo du einfach die puren Inhaltsstoffe hast, unbehandelt dann zermahlen und dann einfach praktisch die puren Inhaltsstoffe als Pulver hast. Ne? Deswegen halt Pulver. Nachteil ist natürlich, du hast den Geschmack. Ne? Das hast du bei einer Kapsel nicht. Das heißt, wenn du natürlich 100% so wie ich auf Wirkung gehst und dann natürlich guckst, was ist irgendwie das Rezept, was am besten wirkt, heißt das nicht, dass es das Rezept ist, was am besten schmeckt. Und das stimmt, ja. Das war natürlich ja. Trial and Error und wir haben uns dann irgendwie zig verschiedene Muster zuschicken lassen von unseren Lieferanten und so weiter und Rezepte ausprobiert, dass man eben keine Abstriche in der Wirkung macht, aber trotzdem noch was hat, was irgendwie ein bisschen schmeckt.
Ne? Da muss ich einfach aus Neugierde fragen, gab es da Kombinationen, wo du selber gedacht hast, boah, das würde ich jetzt nicht trinken?
Es hat schrecklich geschmeckt von Anfang an eigentlich. Und erst als wir witzigerweise Zimt mit reingepackt haben, also Zimt hatten wir auch auf dem Plan, dass das auch in die Rezeptur generell reinpassen würde, auch von der Wirkung. Mhm. Deswegen war das dann ein super Erfolg, als wir dann Zimt mit reingemischt haben und gemerkt haben, wow, jetzt schmeckt das irgendwie plötzlich ein bisschen wie so ein Chai oder so, wie so ein Gewürztee irgendwie. Und dann war das eigentlich ein super Erfolg, weil dann hatten wir überhaupt keinen Abstrich in der Wirkung. Heißt einfach die puren Heilpflanzen, ohne dass man noch irgendwie ein Aroma reinmischen muss oder irgendein Stoff, der wirklich nur für den Geschmack ist, sondern jeder einzelne Inhaltsstoff hat auch seine Berechtigung in der Rezeptur und insgesamt schmeckt es dann auch noch gut. Also das war mega.
Großartig. Und ich muss dir natürlich auch aus Transparenz sagen, dass ich dein Produkt auch habe und das auch selber auch schon ausprobiert habe. Es schmeckt ganz wunderbar. Ja, also ich finde, es hat so eine leichte Schärfe, je nachdem, wie man das dosiert. Dementsprechend, es hat auch so einen gewissen Kick, wie auch beim Kaffee. Daher, meine Frau und ich, wir trinken das morgens immer sehr, sehr gerne, wenn wir mal dann auf Kaffee verzichten wollen. Und mich hat dieser natürliche Ansatz definitiv begeistert. Denn ich hatte das dir auch schon gesagt, und ich habe es immer wieder auch in der Social E-Commerce Show erwähnt, wir wollen selber auch immer nur mit Online-Shops zusammenarbeiten, die auch wirklich was Interessantes, was Einzigartiges präsentieren oder die wenigstens wirklich mit einer Begeisterung und mit einer tollen Mission dahinter verkaufen wollen und die nicht einfach nur irgendwie ein Produkt haben. Du glaubst nicht, wie viele sich bei uns auch bewerben mit irgendwie schon dem 5. Küchen-Gadget, mit irgendeinem tollen Schneidegerät, womit man jetzt noch besser Zwiebeln schneiden kann und so weiter.
Und denkst, okay, von Alibaba dann wahrscheinlich.
Genau. Das ist also das nächste Alibaba-Produkt in grün. Was ich auch noch fragen wollte ist, da gibt es doch diverse Schwierigkeiten, oder? Das dann tatsächlich irgendwie so zertifizieren zu lassen. Immerhin ist das Nahrungsmittel. Wie sah der Prozess da tatsächlich aus? Wenn man das auch alles dann importieren muss, das stelle ich mir alles ziemlich schwierig vor.
Ja, da sprichst du ein gutes Thema an, weil das ist wirklich vor allem, wenn man da am Start ist und gerade anfängt, sowas zu machen im Bereich Nahrungsmittel, Nahrungsergänzung, ist das natürlich ein großer Abschreckungsfaktor. Ne? Man hat das Gefühl, man betritt da so ein Terrain, wo man sich einfach nicht auskennt. Ne? Und im Nachhinein kann ich jedem empfehlen, holt euch da vielleicht mal eine Rechtsberatung oder sowas. Ich habe den sauren Apfel gebissen und habe mir da alle möglichen Health Claims, Gesetzesverordnungen und so weiter selbst durchgelesen. Krass. Und kann auch sein, also bisher kam noch nichts, aber ich habe auch von einigen anderen Kollegen gehört, dass das echt ein schwieriges Thema ist, weil man da immer in so einer Grauzone ist, vor allem im Marketing. Mhm. Ja, weil du darfst halt bestimmte Sachen nicht wirklich bewerben, auch wenn es dazu Studien gibt. Das heißt, du darfst wirklich nur diese offiziellen Health Claims, die es halt gibt, beispielsweise benutzen. Zum Beispiel, du darfst jetzt nicht schreiben, Jakshu-Immun stärkt das Immunsystem. Darfst du einfach nicht schreiben. Du musst dich immer beziehen auf einen Inhaltsstoff und dann darfst du zum Beispiel nur sagen, Vitamin C unterstützt ein gesundes Immunsystem oder so. Das heißt, das ist alles immer relativ tricky. Und in der Hinsicht würde ich jedem beraten, ich habe das übrigens auch einmal gemacht, dass ich so eine kostenlose Erstberatung von einem Rechtsanwalt in Anspruch genommen habe. Kann ich auch jedem empfehlen, kann man einfach googeln und dann sich da einen Experten holen und einfach einmal mit dem vielleicht den Text oder das Etikett einmal durchgehen.
Genau. Ja, da sprichst du eine ganz, ganz wichtige Sache an. Ich glaube, viele vernachlässigen das total. Und da gibt es ja diverse Kanzleien, die sich tatsächlich auch so auf Abmahnungen spezialisiert haben und dann nur noch sowas suchen, um dann schnell irgendwie die 10 Abmahnungen am Tag rauszuschicken. Genau. Kannst du dann kurz sagen, du hattest dann dieses Produkt, du hast auch deinen Online-Shop komplett selbst gebaut, richtig?
Richtig, ja.
Das ist auch schon etwas, das halt viele für praktisch unmöglich halten. Die sagen, ja, ich bräuchte da ja aber auch irgendwie eine große Agentur, die dann so einen Shop für mich baut und so weiter. Wie hast du da angefangen? Ja, ist dir das irgendwie leicht gefallen? Was hast du da gemacht, ganz am Anfang gerade?
Ja, das ist auch vielleicht interessant, vor allem für die da so ein bisschen technischer an die Sache rangehen. Ich habe tatsächlich das erstmal angefangen mit Wix. Und Das kennt vielleicht der ein oder andere, der so mit dem Gedanken spielt, mal eine Website oder einen Online-Shop zu machen, weil du guckst dann also auf den Markt, was gibt's da so, und irgendwie so Wix und diese einfachen Homepage-Baukästen, die wirken dann irgendwie am attraktivsten, weil da siehst du, okay, da kannst du per Drag and Drop dir irgendwie eine Website zusammenbasteln und dann am Ende hast du was. Mhm. Und die erste Website mit Wix sah auch eigentlich gar nicht schlecht aus. So, die war schick, war alles super. Aber du merkst halt trotzdem ganz schnell, dass du irgendwie an Grenzen stößt, vor allem beim Skalieren. Und auch wenn du irgendwie ein funktionierendes Backend irgendwie aufbauen willst, dann merkst du bei die Anbindung ist einfach nicht so gut. Und genau, deswegen habe ich da relativ schnell dann, bevor ich eigentlich in den aktiven Verkauf gegangen bin, habe ich dann umgeswitcht zu Shopify, weil ich einfach gesehen habe, dass es so das, was eigentlich die meisten machen und das, was auch am besten skaliert irgendwie bei den meisten. Yeah. Deswegen habe ich das dann gemacht und das war auf jeden Fall eine große Umstellung. Ich glaube, da sind auch viele Leute abgeschreckt, aber das muss eigentlich nicht so sein, weil Shopify ist eigentlich ein super einfaches System, wenn man sich mal damit auseinandersetzt. Du hast halt komplett das Backend praktisch schon fertig. Mhm. Und ich finde, das ist immer so ein bisschen wie so ein Apple-Produkt, weil bei Apple ist es auch so, du hast zwar die fertigen Boxen irgendwie schon, ja, aber dafür musst du halt auch am Ende nicht so viel machen. Wenn du eine Sache änderst, dann ist halt gleich alles irgendwie wieder aligned. So. Und wenn du jetzt da nicht am Code rumschraubst, sondern wirklich nur irgendwie deine Themes bearbeitest, dann kannst du da eigentlich nicht viel falsch machen. So. Und das, ja, deswegen kann ich eigentlich nur jeden ermutigen, der da irgendwie Angst vor hat, sich da ranzusetzen und einen Shopify-Store zu machen. Das ist einfach Learning by Doing. Und ich meine, es gibt so viele YouTube-Tutorials. Was ich dann übrigens gemacht habe, ist, weil es da stößt man natürlich bei Shopify auch auf seine Grenzen mit der Individualisierbarkeit, vor allem der Landingpages. Ne, das geht ja, indem du einfach ein Theme aussuchst, dann ist das ein bisschen schwierig, das da so zu machen, wie du es haben willst. Da gibt es aber auch wirklich super Apps. Ich weiß, Alex, du verwendest ja ganz häufig Pagefly. Ich habe da zum Beispiel Shogun, was ich eigentlich...
Mhm, ja, das ist auch wunderbar, ja.
Genau, aber da gibt es ganz viele super verschiedene Apps. Und genau, von daher kann ich eigentlich nur jeden ermutigen, das einfach zu machen, auch wenn es ein bisschen überwältigend wirkt am Anfang.
Ja, ich finde das so großartig. Denn ich habe im Grunde schon vor 5 Jahren so meinen ersten Online-Shop da auch auf Shopify direkt gebaut. Habe dann auch natürlich nach so Möglichkeiten gesucht, dass er eben... ohne irgendwie Programmierfähigkeiten hinzukriegen. Hast du eigentlich Programmierfähigkeiten? Also kannst du auch selber Inhalte programmieren?
Ich kann ein bisschen programmieren. Bei mir ist es aber auch immer einfach so, wenn ich sehe, ich muss irgendwas am Code verändern, lese ich einfach schnell nach, wie das funktioniert und dann ist das meistens, dann musst du theoretisch nicht mal Programmierfähigkeiten haben. Meistens kannst du dann Copy und Paste oder du musst eigentlich nur verstehen, wie die Struktur ist bei Shopify mit diesem Code. Die verschiedenen Asset-Klassen und so weiter und dann brauchst du da nicht mal programmieren für können, wenn du da kleine Änderungen machst.
Ja, und genau das finde ich halt so klasse. Viele sind dann allein aufgrund der Unwissenheit, und ich meine, wenn man das nicht weiß, dann kann man das eben auch gar nicht schnell lösen. Sie denken dann, sie bräuchten irgendwie eine Agentur, die dann häufig mal irgendwie 10.000 Euro für einen relativ gewöhnlichen Online-Shop haben möchte, obwohl man das super schnell, entweder mit den Shopify-Themes, gerade mit dem 2.0-Theme ist da schon echt mega viel möglich, oder man nutzt nochmal extra so einen Page-Builder, wie wir zum Beispiel mit Pagefly oder nur mit Shogun. Auch da haben wir zum Beispiel die Möglichkeiten, ja direkt so Templates zu verschicken. Das heißt, alle unsere Kunden bekommen da im Grunde schon so fertige Templates, die sie zu ihrem Theme hinzufügen können. Und da habe ich Leute gesehen, die wirklich in wenigen Stunden schon einen wunderbaren Online-Shop zusammenbauen. Für absolut quasi mehr oder weniger 0 Euro. Und daher großartig. Ich finde das immer wichtig, halt den Leuten auch diese Ängste zu nehmen, weil ich das so häufig höre. Die sagen so, ja, ich kann da nichts, ich kenne mich mit Code nicht aus und so weiter. Dann sage ich, ah, okay, aber du kannst auch Microsoft Word benutzen, oder? Und so einen Text da einfach eintippen. So, ja, das kann ich. Und du kannst auch hier irgendwie klicken und dann so einen Baustein da reinsetzen, oder? So, ja, kann ich auch. Ja, okay, dann kannst du auch schon einen wunderbaren Online-Shop bauen. Und ich muss sagen, alle sind dann euch herzlich eingeladen, mal jakshow.de zu besuchen. Ich verlinke das natürlich auch in den Shownotes oder in der Videobeschreibung. Du hast einen super, super geilen Shop gebaut. Also dafür erstmal wirklich Hut ab. Dann sind da natürlich noch ganz viele Elemente, die super wichtig sind, die über so Erfolg und Misserfolg entscheiden. Bilder und Videos. Davon hast du auch schon sehr hochwertiges Material. Wie bist du daran gekommen? Hast du das auch selbst gemacht?
Ja, teils, teils. Also ich hatte das große Glück, dass ich einen Kumpel habe, der ein sehr guter Fotograf ist. Der hat mir das praktisch für ein kleines Geld gemacht. Genau, da würde ich aber auch wirklich jedem empfehlen, wirklich das Beste rauszuholen aus den Bildern und nicht irgendwie mit dem iPhone. Also geht natürlich auch, ich meine, iPhones sind heutzutage auch echt gut, aber das ist dann doch, ich hab echt den Vergleich gehabt. Ich habe am Anfang gedacht, okay, ich krieg das selbst hin, irgendwie mit einer schönen Belichtung, habe mir da extra noch so ein Studiolicht gekauft und so, habe das dann mit dem iPhone fotografiert und am Ende sah es trotzdem irgendwie so semi-professionell aus. Ja, und wenn du dann irgendwie doch einen Fotografen hast mit einer professionellen Kamera, ist das nochmal was anderes. Also das würde ich echt irgendwie jedem empfehlen. Mhm. Und dann vielleicht auch so eine Mischung aus, du hast dann deine professionellen Fotos, die du vielleicht als deine Produktfotos hast und kannst dann ja immer noch mit dem iPhone so ein bisschen mehr native oder so User-Generated-Style Bilder machen. Kannst ja dann auch irgendwie auf die Landingpage mit draufpacken oder auf die Produktpage.
Ja.
Aber dass man trotzdem diese vor allem diese freigestellten, professionellen Bilder irgendwie hat. Ja.
Da sprichst du auch wieder eine echt wichtige Sache an. Also da sollte man definitiv nicht sparen bei den Bildern. Ich meine, du würdest ja auch niemals bei der Produktverpackung sparen. Denn da weiß man intuitiv, ja, okay, die Kunden sehen das, ja, und die halten das dann für hochwertig oder eben für nicht für hochwertig. Egal, ob sie das Produkt schon probiert haben oder nicht. Und gerade online kaufen ja Leute hauptsächlich das, was sie einfach sehen.
Genau,
das
ist ja so, vor allem im Paid-Ads-Bereich, ne, wenn du eine Facebook-Kampagne startest, dann ist es ja so, dass die Leute häufig dann am Anfang viel Lehrgelder ausgeben und dann zum Beispiel, sag ich mal, 200 Euro einfach weg sind. Dann denke ich mir, okay, du hast jetzt für 200 Euro Leute auf deine Landingpage geschickt, wo du dann ein Produktbild mit einem iPhone gemacht hast, dann gib doch lieber die 200 Euro aus für ein gutes Foto. Und dann sind die 200 Euro, die du in die Werbeanzeige steckst, auch wahrscheinlich nicht weg. Das heißt, man muss halt immer am Anfang total überlegen, wie investiere ich das wenige Geld, was ich am Anfang habe, am sinnvollsten. Und da sind auf jeden Fall hochwertige Materialien wie Fotos und Videos auf jeden Fall das, wo man am wenigsten sparen sollte, finde ich.
Mhm. Ja. Gehen wir mal in den Bereich Marketing rein, denn das hast du jetzt schon angesprochen, Paid Ads. Damit hast du ja sozusagen auch in den letzten paar Wochen echt gute Ergebnisse erzielt. Du hattest jetzt, glaube ich, zuletzt auch eine CPA oder so einen Kosten pro Akquise von 5, 6, 7, 8 Euro irgendwo so in diesem Bereich, soweit ich mich erinnere.
Genau so.
Ich muss ganz ehrlich sagen, das habe ich schon längere Zeit nicht mehr gesehen. Gerade jetzt so Konsumklimaindex ist extrem im Keller aufgrund verschiedenster globaler Krisen, die wir so haben. Und dann trotzdem diese niedrige CPA zu erreichen, bei einem durchschnittlichen Bestellwert von, was war es nochmal, 50 Euro oder so, die du da hast?
40 bis 50 Euro irgendwie so, ja.
Ja, das heißt, du hattest da schon irgendwie so einen ROAS von 6-7 erreicht. Also, wow, Hut ab, ne? Das habe ich, und vor allem auch bei kalten Zielgruppen.
Ja, das ist auch das Krasse, was ich auch vorher nicht gedacht habe, weil du bist... Wenn du dir auch so Videos anguckst und so über Online-Marketing, über Facebook-Ads, dann hörst du immer, dass der heilige Gral eigentlich das Retargeting ist.
Mhm, ja.
Aber meine Erfahrung war wirklich, dass auch, dass vor allem das Prospecting, also das Ansprechen der kalten Zielgruppen, auch wirklich sogar wichtiger ist, würde ich sagen. Also für mich war es jedenfalls so.
Ja. Ja, und da will ich Hut ab, also ich habe schon diverse richtig gute Ergebnisse gesehen, auch auf kalten Zielgruppen, aber das habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Also vor allen Dingen jetzt seit iOS 14.5 und den ganzen Schwierigkeiten schon lange, lange nicht mehr gesehen. So, du hast jetzt aber natürlich nicht sofort in die Werbeanzeigen geschaltet und plötzlich ist es halt so explodiert. Nehmen wir mal so ein bisschen die Zeit, bevor du zu uns zur Masterclass gekommen bist. Du hast ja... Wir haben im November oder so, weil ich mich erinnere, erst angefangen. Also Jaksch ist noch nicht mal ein Jahr alt, oder?
Ja, im Dezember habe ich eigentlich angefangen mit Verkauf.
Dezember, okay. Wie hat es da angefangen? Ich erinnere mich, bei unserem Erstgespräch hat es noch darüber gesprochen, du willst doch erstmal ein bisschen eine Community aufbauen auf Instagram. Das heißt, du warst noch gar nicht so hundertprozentig fokussiert so auf Ads, sondern hast auch viel organisch gemacht. Kannst du da wie mit so einem Zeitstrahl uns einmal so durchführen, wie du da gerade am Anfang gestartet hast und wie das so Schritt für Schritt aufgebaut hast?
Ja, gerne. Und zwar, du hast das schon richtig angedeutet, und zwar effektiv verkauft habe ich halt erst ab Dezember 2021, also noch nicht so lange her, knapp ein halbes Jahr. Aber davor, also die Idee für Jakshow war ja schon lange davor geboren, und ich habe mich die ganze Zeit während der Entwicklung des Produktes gefragt, wie kann ich die Zeit irgendwie sinnvoll nutzen, in der ich noch nicht verkaufe, aber trotzdem keine Zeit verschwende. Und habe dann einfach versucht, so gut es geht, eine stabile Community aufzubauen auf Instagram. Habe dann da sehr regelmäßig hochwertigen Content gepostet, den die Leute auch sehr geschätzt haben, und ich hatte dann so eine kleine Fanbase und sehr gute Zahlen auf Instagram für die kurze Zeit, und habe so eben erstmal versucht, organisch ein bisschen Reichweite aufzubauen, um dann eben davon, so war mein Plan, dann zu profitieren, sobald ich das Produkt launche, dass dann eben schon ein paar Leute kaufen. Genau, das war so der Plan. Hat mäßig funktioniert, weil es ist trotzdem immer noch ein großer Unterschied Follower und Käufer. Weil selbst wenn Leute dich wirklich mögen und dir folgen und deine Sachen liken und kommentieren und so weiter, heißt das ja noch nicht, dass sie auch im Endeffekt kaufen. Und ich habe den Fehler am Anfang gemacht, dass ich häufig einfach so Instagram-Posts, die jetzt nichts irgendwie mit Verkauf zu tun haben, beworben habe, um einfach zu gucken, dass ich ein bisschen mehr Follower zu bekommen und so. Und mit dem Hintergedanken, dass die dann später auch zu Käufer werden. Aber das würde ich eigentlich nicht so empfehlen. Also ich würde nicht einfach nur Instagram-Posts pushen, um Follower zu bekommen. Mag irgendwie Strategien geben, wo das sinnvoll ist, aber am Anfang würde ich das eher nicht machen. Wo ich dann wirklich krasse Erfolge gesehen habe, ist wirklich, lass mich das anders machen. Ich hab dann angefangen zu verkaufen. Und hab dann überlegt, okay, ich kann jetzt nicht einfach bei Instagram Posts bewerben, ich muss wirklich Facebook-Werbeanzeigen schalten. Bin dann das erste Mal in diesen Facebook-Werbeanzeigen-Manager reingegangen, und weiß ich nicht, ob ich da der Einzige bin, aber das war für mich einfach ein Ungetüm. Also so unübersichtlich, so kompliziert, und das hat mich so abgeschreckt. Also das war echt alles, was ich davor gemacht habe mit Webdesign und mit auch mal Code ändern und mit was weiß ich und Nahrungsergänzungsmittel entwickeln und Behördengänge und so, war für mich nicht
so schlimm.
War für mich nicht so schlimm, wie als ich an diesem Facebook Werbeanzeigenmanager saß, weil das krass. So unintuitiv und so schlecht gemacht irgendwie. Aber es ist halt trotzdem so eine Hassliebe, weil du hast den Facebook Werbeanzeigenmanager für seine Unübersichtlichkeit, aber sobald du erstmal deine erste Werbeanzeige erstellt hast und weißt, wie es funktioniert, dann liebst du es auch irgendwie. Und so habe ich halt angefangen, rum zu experimentieren. Das war jetzt, bevor ich Teil von Social E-Commerce wurde, und hatte sehr schlechte Ergebnisse. Also das Ergebnis war, ich habe dann halt sehr viel Lehrgeld bezahlt, habe Werbeanzeigen geschaltet auf nicht optimierte Produktseiten. Und das Ergebnis war natürlich keine Verkäufe oder nur ganz wenig Verkäufe. Das war so die Vorgeschichte, bevor ich dann angefangen habe mit Landingpage-Optimierung und so weiter.
Du hast ja wahrscheinlich auch gesehen, ich nenne das immer, Follower bezahlen keine Brötchen.
Richtig.
Ja, oder so Likes bezahlen keine Brötchen.
Ja.
Und um dieses Missverständnis direkt auch aus dem Weg zu räumen, also du hattest häufiger mal den Begriff Verkauf benutzt, und ich benutze den auch regelmäßig. Viele Leute haben da auch total so Angst davor, ja. Die haben dann so das Gefühl, du hast jetzt irgendwie die ganze Zeit 50% Rabatt gegeben und gesagt, los, kauf dieses Produkt jetzt, das ist großartig. Kannst du ein bisschen darauf eingehen, wie du Verkaufen so in Anführungsstrichen siehst und wie du versuchst zu verkaufen, was so deine Strategie dabei?
Also das, was meine Verkaufsstrategie ist, ist eigentlich 100% den Kundennutzen in den Fokus nehmen. Und das ist auch eine Sache, die sich über längere Zeit herauskristallisiert hat. Weil ich weiß, Alex, du sagst das auch immer, dass das Schlimmste, was du machen kannst als Online-Shop, eigentlich Selbstgespräche sind. Und das siehst du trotzdem so häufig, dass das Leute machen. Und deswegen war eigentlich von Anfang an mein Ziel zu gucken, wie kann ich den Kunden nutzen, so kristallklar wie möglich kommunizieren und viel, viel größer aussehen lassen im Vergleich dazu, was der Kunde tun muss, um das zu erreichen. Ne? Mhm. Das ist eine ganz wichtige Sache. Und was ich auch gelernt habe, was auch Gold wert ist, ist, dass es auch nicht nur Geld ist. Ne? Es ist ja nicht nur der Preis, den der Kunde anwenden muss. Und das ist super interessant, weil beispielsweise in der Vermarktung oder im Verkauf von Nahrungsergänzungsmitteln, wenn man jetzt zum Beispiel davon ausgeht, du hast ein Produkt, was zum Abnehmen ist. Ne? Also der Kunde möchte Gewicht verlieren. Natürlich ist das erstmal der Preis, den der Kunde zahlt, der ihn davon, der so ich sage ich mal, die erste Hemmschwelle ist. Aber was noch viel wichtiger ist die Zeit, die der Kunde aufbringen muss, um sein Ziel zu erreichen, also das Abnehmen. Ja. Das heißt, der Kunde möchte abnehmen. Erste Hürde ist der Preis, den er dir zahlt. Die zweite Hürde ist, okay, du musst das Nahrungsergänzungsmittel aber 2 Jahre jeden Tag nehmen und das schmeckt schlecht. Und dann hast du dein Ziel erreicht. Mhm. Dann denkt man natürlich, okay, nicht unbedingt was für mich. Das heißt, das zweite Ding ist, es muss natürlich mit dem Produkt kohärent sein. Ne? Du darfst den Kunden natürlich nicht anlügen. Aber die Kommunikation muss natürlich zeigen, dass der Kunde in einer Zeit X das Ziel auch wirklich erreicht. Und das ist für mich eigentlich so das stärkste Verkaufsargument. Also wenn du auf die Produktseite beispielsweise von Yaksho Immun gehst, dann siehst du da auch eigentlich immer diese Kommunikation, dass du nach so und so viel Wochen oder so auch Ergebnisse siehst. Und das ist eigentlich das, was den Verkauf bei mir am meisten geboostet hat. Mhm.
Das ist echt mega spannend. Also ich weiß, wir hatten da ein paar Mal drüber gesprochen. Das fällt für mich so unter den Bereich Wertsteigerung. Also wenn ich irgendwie ein gewisses Ziel erreiche, ob ich das jetzt sofort erreiche oder ob ich es in 2 Jahren erreiche, ist natürlich ein komplett anderer Wert. Ja, deswegen kann zum Beispiel auch ein wunderbares Beispiel, das ich da mal gehört habe, warum bezahlen Leute viel, viel mehr Geld für zum Beispiel Fettabsaugung als fürs Fitnessstudio?
Ja.
Im Fitnessstudio ich muss die Zeit investieren, ich muss da Schmerzen erleiden. Ja? Bei der Fettabsaugung gehe ich zum Arzt, dann bin ich vielleicht nach einer Stunde oder so durch, dann gibt es ein bisschen Nachbehandlung und schon habe ich keine Ahnung, ich weiß nicht, wie das funktioniert, ja, aber irgendwie ein paar Kilo verloren. Ja. Oder irgendwie ein paar Gramm wie ich pures Fett. Geht natürlich viel, viel schneller und die Leute sind dann bereit, irgendwie das 10-fache, das 100-fache dafür zu bezahlen, weil es schnell und einfach geht.
Total. Es ist ein mega interessantes Thema. Also auch mit der Gefahr, dass das ein bisschen zu theoretisch wird, aber ich meine, das gibt ja auch diese Discount-Kurve. Das bedeutet, du gibst, also fragst jemanden, ich gebe dir heute 100 Euro oder ich gebe dir morgen 105 Euro. Was nimmst du? Oder ich gebe dir heute 105 Euro und ich gebe dir in einem Jahr 200 Euro. Was nimmst du? Das heißt...
Ja, alles sofort. Halt, ja, hier. Ja.
Das Ding ist halt, die Menschen setzen halt die zukünftigen Rewards herab. Das heißt, 100 Euro heute ist wahrscheinlich mehr wert als 200 Euro nächstes Jahr, weil halt diese ganze Unsicherheit dazwischen ist. Und wenn man das einmal verstanden hat, dann verkauft man auch viel besser, weil du halt merkst, dass die Leute eigentlich sofort Ergebnisse wollen. Ich meine, das ist der Grund, warum Amazon einer der erfolgreichsten Unternehmen der Welt ist, weil du bestellst heute, morgen ist das Produkt da. Oder Netflix. Ich meine, du schließt heute dein Abo ab und sofort hast du alle Filme. So. Das heißt, das ist eigentlich das, was den Erfolg ausmacht, dass du dem Kunden dass du verstehst, dass der Kunde die Zukunft eigentlich extrem discountet.
Ja, cool, dass du das mit eingebracht hast. Ja. Da fällt mir auch noch zusätzlich ein, du hast ja nicht nur einfach dein Produkt, sondern du hast auch so ein unwiderstehliches Angebot um das Produkt herum gebaut. Und da gibt es auch noch einen digitalen Anteil, und zwar dieses E-Book mit verschiedensten Übungen. Und das würde da doch auch mit hineinfallen, vermute ich, dass die Leute jetzt kaufen und sie bekommen halt sofort auch irgendetwas, sei es auch nur was Digitales. Sie müssen jetzt nicht nur irgendwie 2-3 Tage warten, bis das Produkt bei Ihnen ist, sondern Sie bekommen tatsächlich sofort was. Kannst du noch ein bisschen über den Gedankengang sprechen, wie es zu diesem E-Book kam, warum du das mit eingebracht hast?
Gerne. Auch da ist es eigentlich so, dass und das finde ich eigentlich das Schöne, was auch eigentlich so nachhaltige Online-Shops ausmacht, meiner Meinung nach. Da ging es bei mir in erster Linie gar nicht so um den Verkauf, sondern ich dachte einfach, okay, wenn ich schon ein Produkt fürs Immunsystem mache und ich habe diesen ganzheitlichen Ansatz, möchte ich gerne auch noch zusätzliche Informationen bereitstellen und habe dann halt einfach dieses E-Book geschrieben. Und erst danach, nachdem dieses E-Book schon existiert hat, habe ich gedacht, okay, daraus kann man eigentlich auch mit deiner Hilfe, mit dem unwiderstehlichen Angebot natürlich, habe ich dann überlegt, okay, daraus kann man eigentlich auch so ein Angebot schnüren, um es den Kunden einfach noch attraktiver zu machen. Das heißt, da war wieder, erst kam eigentlich die Begeisterung und das schöne Produkt, sage ich mal, und danach kam der Gedanke, wie kann ich denn aus dem, was schon da ist, eigentlich etwas noch Besseres für den Kunden machen oder das noch besser kommunizieren. Weil ich glaube, häufig ist es einfach so, Online-Shops haben ganz, ganz, ganz viele tolle Sachen. Du hast ganz viele tolle, was weiß ich, Produkte, Videokurse, Beratungscalls, E-Books, Ratgeber, was weiß ich. So. Das ist ganz viel tolles Material. Und das, die einzige Aufgabe ist einfach nur, das dem Kunden so gut wie möglich zu kommunizieren und die Nutzen daraus zu kommunizieren. Und so war das halt auch beim E-Book. Also ich hatte halt schon dieses E-Book, ich habe recherchiert und so weiter, habe da einen schönen wissenschaftlich basierten Ratgeber geschrieben und den dann einfach am Ende des Tages auch kommuniziert. Und so ist dann dieses Angebot zustande gekommen. Aber das ist ein interessanter Punkt, den du gesagt hast, mit diesem, der Kunde bekommt sofort etwas, ne? Weil, sagen wir, der Kunde möchte sein Immunsystem verbessern, er bekommt dann halt irgendwie in 2-3 Tagen Jaksho Immun zugeschickt, aber halt auch sofort schon ein Ratgeber. Das heißt, er kann im Zweifelsfall sofort schon anfangen und in die Handlung kommen.
Ja.
Und das ist halt auch extrem interessant, ja.
Ja, verkaufspsychologisch sind halt also Kleinigkeiten häufig echt entscheidend. Also nehmen wir auch einfach nur ein paar Begriffe, wie jetzt zum Beispiel neu, ja, was auch irgendwie eine Neugierde steckt. Menschen sind tendenziell sehr neugierig. Alles, was irgendwie neu ist, das springt uns sozusagen ins Auge. Das wollen wir haben. Alles, was irgendwie sofort, jetzt haben können. Und da kann man gerade mit digitalen Produkten die Brücke halt sehr, sehr schön schlagen. Und vielen fehlt da leider so ein bisschen die Kreativität. Und ich finde zum Beispiel, wenn man sich deine Werbeanzeigen anschaut, warst du da auch echt kreativ, ja? Hast da viel getestet, deswegen warst du am Ende des Tages auch so erfolgreich damit. Viele haben da gar nicht die Ideen dafür. Und um das zum Beispiel, um mal jetzt ein ganz anderes Beispiel zu nehmen, ich hatte mit einer Dame gesprochen, die verkauft Deko-Artikel und die hat dann gesagt, ja Alex, aber also ich habe ja hier keinen Kundennutzen, ich verkaufe Deko. Und dann denke ich so, hey, warte erstmal, ja, da müssen wir vielleicht einmal so ein bisschen um die Ecke denken, aber wie wäre es denn, wenn du jetzt damit quasi dein Wohnzimmer, dein Schlafzimmer, deinen Arbeitsbereich verschönerst, viel mehr Lebensqualität dadurch bekommst? Was ist, wenn dich dann Freunde und Bekannte darauf ansprechen, wo du das her hast, weil die das eben auch so schön finden. Allein das ist ja total emotionaler Mehrwert. Das ist jetzt nicht so direkt wie zum Beispiel in deinem Bereich. Also man hat irgendwie mehr Energie oder in einem anderen, im Fitnessbereich, man nimmt irgendwie ab. Das sind häufig so handfeste Dinge, auf die auch alle sofort kommen. Aber praktisch alle Produkte haben einen gewissen Kundennutzen, sei es auch einfach nur emotional. Wenn es tatsächlich mal ein Produkt gibt, das keinen Kundennutzen hat, egal wie sehr man sucht, dann sollte man das auch nicht verkaufen. Denn dann lässt sich das auch nicht verkaufen. Total. Das wäre meine These an dieser Stelle. Wie bist du denn eigentlich auf die ganzen Ideen gekommen zu deinen Werbeanzeigen?
Das ist eine gute Frage. Also ein paar, also ich würde sagen, so ein bisschen mehr als die Hälfte einfach Brainstorming, einfach irgendwie ein bisschen rumprobieren mit Ideen, mit Designs und so weiter. Also einfach wirklich Kreativarbeit. Und den Rest würde ich sagen, einfach durch Inspiration von anderen Werbeanzeigen. Sprich, wenn man beispielsweise bei, wie heißt das, die Ads-Bibliothek, glaube ich, ne, bei Facebook?
Ja, oder Ads-Library oder Werbebibliothek, ja.
Genau. Oder nee, ehrlich gesagt bin ich da sogar gar nicht so häufig. Das meiste, was ich eigentlich mache, ist, ich bin selbst auf Instagram unterwegs und bin dann ja schon in dieser Bubble Nahrungsergänzungsmittel drin und kriege dann natürlich die ganze Zeit Werbeanzeigen angezeigt. Und dann screenshotte ich mir einfach immer die ab, die ich irgendwie interessant finde, sammle die dann in einem Ordner und einmal pro Woche gehe ich die dann irgendwie durch und die, die ich dann wirklich sehr gut finde, überlege ich dann, wie ich daraus irgendwie Dinge ziehen kann, die ich dann für mich umsetzen kann.
Ja. Das ist ein echt wichtiger Tipp. Viele sind da total überfordert und wissen nicht, ja, was soll ich denn überhaupt machen? Wir haben ja selber eine eigene Werbeanzeigensammlung. Die kann natürlich nie so groß sein wie die Werbebibliothek. Aber für unsere Kunden ist das auf jeden Fall häufig eine Hilfestellung. Dann die Werbebibliothek selbst. Da gibt es übrigens einen ganz interessanten Link, den ich auch noch gefunden habe. Den leite ich gerne auch an dich weiter. Unicorn Ads. Mhm. Schon mal gehört?
Nee.
Also im Grunde ist das auch einfach nur eine große Datenbank, die dann zur Werbebibliothek verlinkt. Aber man kann da nochmal sehr schön nach einzelnen Nischen sortieren und man kann sich da auch noch besser inspirieren lassen. Denn in der Werbebibliothek musst du die Marken ja schon kennen, um die dann sozusagen zu überprüfen. Und zuletzt natürlich genau das, was du gesagt hast, das habe ich erst gestern noch einer Kundin vorgeschlagen. Ey, das, was du selbst toll findest, irgendwie ästhetisch schön, kopier das, bau das nach.
Ja.
So, da ist auch wirklich, also.
Das Schöne ist ja auch, du siehst, du bist ja sowieso schon den ganzen Tag mit Werbung konfrontiert. Das ist ja eigentlich das Schöne. Ne? Also, du bist ja erstmal schon in deiner Bubble drin. Ne? Das heißt, wenn du Gründer bist, dann recherchierst du ja schon und folgst irgendwelchen Seiten und so weiter. Genau, was zu, halt zu deiner Marke passt. Im Zweifelsfall. Und dann ist ja das Schöne, dann siehst du ja auch den ganzen Tag Werbeanzeigen, die dazu passen und dann gegebenenfalls auch zu deinem Produkt. Und dementsprechend ist das dann immer so für mich eigentlich so ein Selbstläufer, dass wenn ich auf Social Media gehe, sehe ich eigentlich schon Werbeanzeigen, die für mich auch interessant wären. Das heißt, man hat vielleicht dann da so ein, oder kann ich nur jedem empfehlen, dass ihr euch da mal so einen kleinen Switch im Mindset macht, wie ihr Werbeanzeigen konsumiert. Und eigentlich gar nicht mehr wirklich als Konsumenten drauf guckt, sondern auch als Unternehmer und dann überlegt bei jeder Werbeanzeige, die ihr seht, erstmal, was ist daran vielleicht gut, was ist daran nicht gut. Und wenn ihr halt wirklich gute seht, die auch zu eurem Produkt passt, einfach screenshotten, in einen eigenen Ordner packen und dann einfach einmal die Woche reviewen und gucken, was könnt ihr daraus mitnehmen.
Ja. Das ist ja häufig auch gar nicht so schwer, das nachzubauen. Also die meisten Werbeanzeigen, die sind ja gar kein Hexenwerk. Das ist jetzt nicht so, versuch mal so ein Video von Apple oder so nachzumachen. Ja, da wirst du erstmal ein paar Tausender los. Und ob du überhaupt irgendwie einen Videografen findest, der das so nachmachen kann, who knows. Aber die meisten Bilder lassen sich ganz wunderbar in Canva nachmachen.
Total, da sagst du schon Stichwort Canva. Ich finde, in Zeiten von Canva ist sowieso alles viel einfacher geworden, was Designs angeht. Und ich finde das auch total interessant. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich Werbeanzeigen gucke, 90% davon bin ich mir 100% sicher, wurden in Canva gemacht. Weil du siehst so gewisse Layouts, so gewisse Schriftarten, da weißt du schon, ah okay, die machen das mit Canva. Bei Instagram-Posts sogar noch krasser. Da ist das irgendwie noch heftiger als bei Werbeanzeigen.
Ja. Ja. Ganz zum Schluss wollte ich dir noch zwei Fragen stellen. Und zwar, ich höre das immer wieder, die sagen, dass nur Interessenten oder auch Kunden sagen, ja, ich habe keine so große Produktpalette. Die Leute wollen ja auch irgendwie im Shop stöbern. So rum. Du hast jetzt nur ein einziges Produkt. Siehst du es eher so als Vorteil oder Nachteil?
Ich sehe es so und so. Also wo es für mich ein Nachteil ist, um mal so anzufangen, sind die Upsells und die Cross-Sells. Ne, das heißt, wenn du natürlich eine breite Produktpalette hast, kannst du auch mehr Cross-Sales machen zum Beispiel. So, wo es ein Vorteil ist, ist natürlich, dass du einen größeren Fokus hast. Du kannst dich einfach in deinen Werbeanzeigen, in deiner Produktkommunikation und so weiter halt einfach viel stärker fokussieren und positionieren. Was natürlich, wenn du direkt startest mit einem sehr breiten Produktportfolio zum Beispiel, nicht der Fall ist unbedingt, ne? Da ist es vielleicht dann schwer, dann hast du irgendwie, weiß ich nicht, 20 Produkte und weißt dann vielleicht am Anfang gar nicht, ja, welches soll ich denn jetzt bewerben? Weil du im Zweifelsfall gar nicht weißt, was die Leute eigentlich wollen. Und dann wird sich das erst mit der Zeit herauskristallisieren und genau. Und dann nochmal ganz kurz, es gibt ja auch super viele sehr, sehr, sehr erfolgreiche Marken und Online-Shops, die wirklich nur ein Produkt haben. Mhm. Ne? Da würde ich auch empfehlen, einfach jedem, der vielleicht nur ein Produkt hat oder nur wenige Produkte, guckt euch da einfach mal die Seiten an. Ich meine, ich habe das jetzt nicht so gemacht, aber es gibt dann auch, wenn man wirklich nur ein Produkt hat und das auch für längere Zeit haben möchte, gibt es ja auch die Möglichkeit, dass du schon direkt deine Homepage wie eine Art Landingpage aufbaust und sowas, ne? Dass du wirklich überall auf jeder Seite immer dieses eine Produkt im Vordergrund stellst. Und da gibt es auch super Möglichkeiten für.
Ein ganz, ganz berühmtes Beispiel ist ja so Athletic Greens.
Genau,
da haben wir im Grunde ja auch, also wenn man genau hinschaut, die haben noch so kleinere Produkte, wir haben so einen Shaker, so einen Messbecher, okay, aber das verkaufen die gar nicht aktiv, das nutzen die nur sozusagen so als Geschenke, um auch so ein unwiderstehliches Angebot zu bauen, aber am Ende des Tages haben die nur das und dann haben die ja so ähnliche Dinge, wie du gemacht hast, natürlich irgendwie Mengenbundle, okay, irgendwie kauf 3, kauf direkt 12 oder die haben noch ein Abo daraus gemacht. Das geht natürlich bei verbrauchbaren Produkten. Ansonsten unterschreibe ich das genau so, wie du das gesagt hast. Ich kenne Online-Shops oder hatte sie auch schon als Kunden, die mit 300 Produkte hatten und das war bei für die selbst war das erst gar nicht klar, was sollen wir davon überhaupt bewerben? Sollen wir das bewerben? Sollen wir das bewerben? Sollen wir jenes bewerben? Mittlerweile weiß ich es von einem ganz großen Online-Shop, der jetzt auch in den letzten Jahren extrem gewachsen ist. Die haben auch so um die 300 Produkte. Die bewerben aktiv nur maximal 5.
Hm, interessant, ja.
Ja, und der Rest, den machen die so organisch, definitiv. Vielleicht bestimmte Produkte sind dann doch mal im Vordergrund für verschiedenste Aktionen. Ja, sei es zum Beispiel, also die verkaufen auch Nahrungsmittel und zu Halloween sind natürlich irgendwas mit Kürbissen, bisschen interessanter. Sonst läuft es das ganze Jahr gar nicht, nur dann. Ja, zu Weihnachten eher so ein bisschen weihnachtliche Sachen. Aber 5 Produkte sind auf jeden Fall die absoluten Bestseller und die bewerben nur das. Die bewerben wirklich nur das. Den Rest organisch, gegebenenfalls über Influencer, gegebenenfalls über Aktionen oder über E-Mail-Marketing, was dann halt kostenlos ist am Ende des Tages. Ja. Ganz zum Schluss, kannst du nochmal durchgehen, gegebenenfalls nochmal zu zeigen, wie sozusagen sich dein Umsatz verändert hat, so mit auch Eintritt zur Masterclass, wenn wir sehen, okay, das hat alles ganz wunderbar funktioniert, das hat echt Früchte getragen. Ich muss auch sagen, das lag auch wirklich zu einem ganz großen Teil natürlich auch an dir, denn du hast die Dinge sofort umgesetzt. Ich glaube, du hast die Dinge, also wir haben niemanden, der die Dinge so schnell umgesetzt hat wie du. Ich weiß noch ganz genau, bei unserem Erstgespräch und nach unserem Startschussgespräch, irgendwie 24 Stunden später hattest du das schon alles umgesetzt, was wir da besprochen haben. Und ich so, oh, okay, Hut ab. Ja, der Mann meint es wirklich ernst. Kannst du mal so kurz durchgehen, wie Januar, Februar, März und ich glaube, irgendwann im März kamst du dann zu uns, oder?
Ja, das kommt hin. Also ich habe ja gesagt, ich habe im Dezember angefangen zu verkaufen, aber eigentlich waren das auch nur Vorverkäufe, also wirklich angefangen mit dem auch mit dem Versenden und so weiter habe ich eigentlich ab Januar. Ne, das heißt, Januar war eigentlich so der erste Monat, den ich richtig gemessen habe mit dem Umsatz und so weiter. Und das waren dann irgendwie ein paar hundert Euro der erste Monat. Aber natürlich mit den ganzen Kosten, die du hast, ist das natürlich nicht profitabel. Ganz klar. Dann irgendwie Februar, März hat sich das dann immer so ein bisschen so Art verdoppelt, aber auch nicht so richtig. Das ist ja dann fällt ja trotzdem nicht ins Gewicht. Dann hast du einfach irgendwie paar hundert Euro im ersten Monat, paar hundert Euro im zweiten Monat, im dritten Monat kratzt, also habe ich dann so gekratzt an 1000 Euro irgendwie Umsatz, war natürlich immer noch nicht profitabel und habe einfach gemerkt, dass ich richtig Geld verbrenne mit den bezahlten Ads. Ja, das war halt eigentlich so der größte Painpoint, weil ich glaube, vor allem auch Besucher auf die Website zu bekommen und so weiter, ist halt nicht das Ding heutzutage. Das Problem ist halt einfach die Conversion Rate und die war bei mir sehr schlecht. Also die war, glaube ich, bei 0,7 oder 0,8, was halt einfach, mit so einer Conversion Rate kannst du halt keine profitablen Kampagnen machen, außer du hast jetzt irgendwie super teure Produkte, aber so im normalen E-Commerce ist das halt eigentlich nicht möglich. Und dann habe ich halt relativ schnell auch mit deiner Hilfe rausgefunden, dass eigentlich der größte Hebel wirklich die Produktseite ist, weil ich hatte auf meine Facebook-Ads relativ gute Klickraten, relativ gute Zahlen eigentlich, außer eben die Conversion Rate. Und habe dann halt viel auf den Produktseiten verbessert, habe viel vereinfacht, ne, weil man ist dann natürlich, wenn man so fachlich drinne ist, möchte man irgendwie alles auf einmal sagen und alles kommunizieren und verliert sich dann da so ein bisschen. Und da hast du dann auch super geholfen, irgendwie, dass ich da den Fokus wieder gefunden habe auf was ist eigentlich wichtig, ne? Und was möchte der Kunde eigentlich hören oder was ist eigentlich der Kundenvorteil, der unbedingt kommuniziert werden muss, damit der Kunde am Ende auch kauft. So. Und ja, mit diesen Umsetzungen und eben auch vor allem viel mehr Creatives machen, ne, also viel mehr Creatives ausprobieren und dann auch die Facebook-Kampagnen eben dementsprechend besser strukturieren. Ne, weil das ist natürlich auch so ein Ding, du weißt ja am Anfang nicht, wie du dein Werbebudget am sinnvollsten auf die Kampagnen aufteilst. Ne?
Ja.
Das war für mich auch so ein Painpoint. Und da hast du dann auch geholfen. Und mit diesem Setup, also optimierte Kampagnenstruktur, ne, also mit wo das Budget dann halt auch sinnvoll auf die Kampagnen aufgeteilt ist, plus eine optimierte Produktseite oder Landingpage. Und also ich habe die eigentlich eher so wie so eine Longform Landingpage oder Produktseite gemacht, mit viel Information. Das hat dann eben dazu geführt, dass ich glaube, das war dann auch schon im März oder April auf jeden Fall der Monat, wo ich dann deiner Masterclass beigetreten bin, hatte ich dann, glaube ich, 5.000 Umsatz. Ich glaube 5.000. Dann im Monat danach irgendwie knapp 7.000 von ein paar hundert Euro oder von knapp 1.000.
Ja, ja.
Und halt theoretisch versiebenfacht oder versechsfacht in einem Monat, nur mit diesen Änderungen. Und das ist halt super krass gewesen für mich, weil ich habe halt irgendwie damit gerechnet, ich habe in der ersten Charge irgendwie 350 Packungen gekauft, ne? Und habe halt irgendwie damit gerechnet, ich komme damit bis fast bis zum nächsten Winter, dachte ich. Ich dachte, okay, dann muss ich eigentlich erst wieder nachbestellen, kurz vorm Winter, weil Winter dann wieder so eine Immunphase ist und bis dahin komm ich damit durch. Aber ich war dann sofort ausverkauft und war jetzt halt vor der Situation, dass ich halt super viele Nachfragen hatte, Anfragen hatte, Leute, die noch nachbestellen wollten, aber halt nichts mehr auf Lager. Ne, ist halt ein Luxusproblem, aber zeigt halt, dass es halt echt alles super, super funktioniert hat.
Vielen Dank. Also ich freue mich total für deine Ergebnisse. Gerade das bestärkt uns natürlich da auch irgendwie noch mehr zu werben, noch mehr Menschen zu erreichen. Denn ganz viele sind da an dieser Stelle natürlich auch skeptisch, denn es gibt super viele schwarze Schafe, leider sozusagen so in meiner Branche. Ich finde das total schade. Die machen halt den ganzen Markt so ein bisschen auch kaputt, damit, dass sie halt einfach nur irgendwas machen. Das bestärkt mich dann natürlich noch mehr Gas zu geben. Ich bin mir absolut sicher, ja, sobald du wieder on Stock bist, das dauert natürlich immer so ein bisschen so, dass man das Stück für Stück wächst, aber du hast da sicherlich, weil ich es selber auch ausprobiert habe, definitiv ein sechsstelliges Produkt an der Hand, womit du eben sechsstellige Jahresumsätze erreichen kannst. Du bist ja definitiv schon an so dieser 10.000er-Grenze definitiv dran. Ich denke, das kannst du dann auch halten mit einer guten Logistik, dass du dann nicht mehr ausverkauft bist. Ich freue mich auf jeden Fall auf deine...
Vielleicht dazu ein Einsatz mit der Logistik und Skalierbarkeit. Also vielleicht, wie so der aktuelle Status ist, ich habe jetzt einen Fulfillment-Partner mir gesucht und ich habe auch ab heute ab heute bin ich theoretisch wieder on stock und praktisch dann auch wieder ab morgen und dann mit dem neuen Logistikpartner. Das heißt, da werde ich dann gucken, wie das skalierbar ist mit besserer Logistik und so weiter.
Großartig. Sehr, sehr gut. Perfekt. Wir bleiben natürlich weiterhin im Kontakt. Ja, du bist ja auch immer regelmäßig in unseren Meetings, setzt die Sachen um, bist da in der Gruppe aktiv. Vielen, vielen Dank dafür. Vielen, vielen Dank auch dafür nochmal, dass du dich für das Gespräch bereit erklärt hast. Mir hat es mega viel Spaß gemacht. Ich finde es mal toll, auch sozusagen natürlich auch eine Beziehung zu den Gründern und Gründerinnen der Online-Shops aufzubauen. Und ich weiß, da sind wir jetzt gar nicht mehr drauf gekommen, aber du hast auch noch weitere Produkte in der Planung. Ich denke, du gibst da weiterhin 120%, wie du es jetzt schon gemacht hast. Und dann bist du auf einem großartigen Weg. Michi, ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg.
Super.
Und weiter so.
Ja, vielen, vielen Dank, Alex. Ciao, ciao.
Ciao.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass dir diese Folge der Social E-Commerce Show gefallen hat. Wenn du weiterhin nachhaltig mit deinem Online-Shop wachsen willst, dann verpass keine weitere Folge und werde Teil der Social E-Commerce-Familie.